Im ersten Sommer las ich keine Bücher, ich pflanzte Bohnen. Nein, oft tat ich noch etwas Besseres. Es gab Zeiten, in denen ich mich nicht entschließen konnte, die Blüte des Augenblicks irgendwelcher Arbeit des Kopfes oder der Hände zu opfern. Ich lasse gern einen breiten Rand an meinem Leben. An manchen Sommermorgen saß ich, nachdem ich mein gewohntes Bad genommen hatte, von Sonnenaufgang bis Mittag in Träumerei versunken auf meiner sonnenbeschienenen Türschwelle zwischen Fichten, Walnussbäumen und Sumach in ungestörter Einsamkeit und Stille, während die Vögel ringsumher sangen oder leise durch das Haus flatterten, bis ich durch die an das westliche Fenster fallenden Sonnenstrahlen oder durch Wagengerassel auf der Landstraße daran erinnert wurde, dass die Zeit vergeht. Ich verwirklichte das, was die Orientalen Beschaulichkeit und Arbeitsenthaltsamkeit nennen. Meistens kümmerte ich mich nicht darum, wie die Stunden verflogen. Hausarbeit war ein angenehmer Zeitvertreib. Wenn mein Fußboden schmutzig war, so stand ich früh auf, und nachdem ich meine ganze Einrichtung hinaus auf das Gras gestellt hatte, wobei Bett und Bettstatt nur eine Last ausmachten, spritzte ich Wasser auf den Fußboden, bestreute ihn mit weißem Sand aus dem Teich und bürstete ihn rein und weiß. Um die Zeit, in der die Stadtleute sich zum Frühstück setzten, hatte die Morgensonne mein Haus schon genügend getrocknet, so dass ich wieder einziehen und meine Betrachtungen ununterbrochen fortsetzen konnte. Es tat mir wohl, all meine Hausgeräte auf dem Gras zu sehen, wo sie einen kleinen Haufen bildeten wie ein Zigeunerbündel. Daneben stand mein dreibeiniger Tisch, von dem ich Bücher, Feder und Tinte nicht entfernte, zwischen den Fichten und Nussbäumen. Alles sah aus, als ob es froh wäre, hinausgenommen zu sein und sich nur ungern zurückbringen ließe. Manchmal kam ich in Versuchung, ein Segeltuch darüber zu spannen und mich draußen niederzulassen. Es war der Mühe wert, die Sonne auf die Sachen scheinen zu sehen und den freien Wind sie anwehen zu hören. So viel interessanter sahen die gewohnten Gegenstände da außen als in dem Hause aus. Ein Vogel sitzt auf dem nächsten Ast, immergrün, wächst unter dem Tisch, Brombeerranken schlingen sich um seine Füße, Tannenzapfen, Kastanienschalen und Erdbeerblätter sind auf dem Boden verstreut. Man gewinnt den Eindruck, als ob auf solche Weise diese Formen auf unsere Möbel, auf Tische, Stühle und Bettstätten deshalb übertragen worden wären, weil sie einst in ihrer Mitte gestanden hatten. Während ich jetzt an diesem Sommernachmittag an meinem Fenster sitze, kreisen Habichte über meiner Lichtung, das Gurren wilder Tauben, die zu zweien und dreien quer über meinen Ausblick schweben oder ruhelos auf den Ästen der Weißtannen hinter meinem Haus herumhüpfen, gibt der Luft Stimme und Klang. Ein Fischreiher kräuselt die glasglatte Oberfläche des Teiches und bringt einen Fisch in die Höhe. Eine Sumpfotter stiehlt sich aus dem Sumpf vor meiner Tür hervor und packt einen Frosch am Ufer. Das Schilf beugt sich unter der Last der Riedvögel, die herüber und hinüber flattern, und seit einer halben Stunde höre ich bald hinsterbend, bald wieder auflebend, gleich einem Flügelschlag eines Rebhuhnes, das Rollen der Eisenbahnwagen, welche die Reisenden von Boston auf das Land bringen. Denn so weit war ich nicht aus der Welt wie jener Junge, der, wie mir erzählt wurde, zu einem Farmer im östlichen Stadtgebiet gegeben wurde, bald aber durchbrannte und ganz krank vor Niedergeschlagenheit und Heimweh zu Hause ankam. Er hätte nie einen so langweiligen, abgelegenen Ort gesehen. Die Leute schienen alle irgendwo fortgelaufen zu sein. Ja, nicht einmal die Dampfpfeife konnte man hören. Das Pfeifen der Lokomotive durchdringt meinen Wald im Sommer und Winter. Es klingt wie der Schrei eines Falken, der über dem Bauernhofe schwebt und benachrichtigt mich davon, dass viele rastlose Kaufleute oder unternehmungslustige Gewerbetreibende von der anderen Seite her in unsere Stadt gebracht werden. Wenn sie nun unter dem gleichen Horizont zusammentreffen, schreien sie einander ein warnendes »Platz da« zu, das oft im Umkreis zweier Städte gehört wird. »Hier kommen deine Kolonialwaren, Land. Hier neuer Mundvorrat, Landleute.« Keiner ist so unabhängig auf seiner Farm, dass er Nein sagen könnte. »Hier ist euer Geld«, schreit die Pfeife des Landmannes. Bauholz rennt in einer Geschwindigkeit von 20 Meilen per Stunde gleich langen Mauerbrechern gegen die Stadtmauern. Stühle genug, dass sich alle Mühseligen und Beladenen darauf zur Ruhe setzen könnten. Mit solch ungeheurer, schwerfälligen Höflichkeit bietet das Land der Stadt einen Sitz an. All die indianischen Heidelbeerhügel werden geplündert, all die Preiselbeerwiesen werden in die Stadt geharkt. Gegen Norden kommt die Baumwolle, gegen Süden geht das gewebte Tuch, gegen Norden geht die Seide, gegen Süden der Wollstoff. Hinauf gehen die Bücher, aber bergab geht der Geist, der sie schreibt. Wenn ich die Lokomotive sehe, wie sie mit ihrer Wagenschleppe dahin eilt in planetarischer oder vielmehr kometengleicher Bewegung, denn der Beschauer weiß nicht, ob sie mit dieser Geschwindigkeit oder in derselben Richtung je wieder in das System treten wird, da ihre Bahn nicht aussieht wie eine in sich selbst zurückkehrende Kurve, mit ihrer Dampfwolke, die bannergleich in goldenen und silbernen Windungen hinter ihr herflattert, gleich mancher flaumigen Wolke, die ich hoch im Himmel oben ihre Masse dem Lichte entfalten sah, als wollte dieser wandernde Halbgott, dieser Wolkenbezwinger, gesonnen sein, den Sonnenuntergangshimmel zur Livree seines Gefolges zu machen. Wenn ich höre, wie das eiserne Ross, Feuer und Rauch aus seinen Nüstern stoßend, mit seinem Donnerschnauben die Hügel erdröhnen, mit seinen Hufen die Erde erbeben macht, dann scheint es mir, als ob die Erde jetzt eine Rasse trage, die würdig sei, sie zu bewohnen. Wenn alles so wäre, wie es scheint, und die Menschen zu edlen Zwecken die Elemente zu ihren Dienern machten. Wenn die Wolke, die über der Dampfmaschine schwebt, die Ausdünstung heldenhafter Taten oder so segenspendend wäre wie die, welche über das Feld des Landmannes zieht, dann würden die Elemente und die Natur selbst mit Freuden dem Menschen Begleiter sein. Ich beobachte das Vorüberkommen des Frühzuges mit dem gleichen Gefühl wie den Sonnenaufgang, der kaum regelmäßiger vor sich geht. Die Wolkenschleppe erstreckt sich weit zurück, sie steigt höher und höher zum Himmel hinauf, während der Zug hinunter nach Boston fährt. Eine Minute verhüllt sie mir die Sonne und wirft Schatten drüben über mein Feld, ein himmlischer Zug, dem gegenüber der kleine Zug, der über die Erde kriecht, nur der Widerhaken des Speeres ist. Der Wärter des eisernen Rosses war früh auf an diesem Wintermorgen, um bei Sternenlicht zwischen den Bergen seinen Hengst zu füttern und aufzuzäumen. Auch das Feuer wurde früh geweckt, das ihm Lebenswärme geben, ihn forttreiben sollte. Wäre das Unternehmen nur so unschuldig wie früh? Wenn alles in tiefem Schnee liegt, so schnallen sie ihm seine Schneeschuhe an und pflügen mit gigantischem Flug eine Furche von den Bergen bis zum Meere, in welche die Wagen gleich nachgeschleppten Sämaschinen all die ruhlosen Menschen und bewegliche Ware als Saat in das Land ausstreuen. Den ganzen Tag über rast der Feuerhengst über das Land und hält nur an, damit sein Herr zur Ruhe komme. Sein Stampfen und trotziges Schnauben weckt mich um Mitternacht, wenn er in einer entlegenen Waldschlucht den Schnee- und eisumschlossenen Elementen die Stirne bietet. Seinen Stall erreicht er erst, wenn der Morgenstern scheint, um abermals ohne Ruhe und Schlummer zur Weiterreise aufzubrechen. Oder manchmal höre ich ihn am Abend die überflüssige Energie des Tages hinauspusten, damit sich seine Nerven beruhigen und Hirn und Leber sich kühlen zu einigen Stunden ehernen Schlafes. Wäre doch das Unternehmen so heroisch und achtunggebietend, als es groß angelegt und unermüdlich ist. Weit durch unwegsame Wälder, die einst nur der Jäger bei Tag durchstreifte, schießen nun in finsterer Nacht die hell erleuchteten Salonwagen, ohne dass ihre Bewohner etwas von der Außenwelt wissen. In diesem Augenblick halten sie an einem glänzend erleuchteten Bahnhofe in der Stadt, wo eine gesellige Menge versammelt ist, im nächsten Augenblick im schaurigen Moor, um Fuchs und Eule zu schrecken. Das Kommen und Gehen der Züge bildet jetzt die Einschnitte im Leben des Dorfes. Es geschieht mit solcher Regelmäßigkeit und Präzision, und das Pfeifen wird so weit gehört, dass die Farmer ihre Uhren danach richten. So regelt eine gut betriebene Institution ein ganzes Land. Haben die Menschen nicht einigermaßen an Pünktlichkeit gewonnen, seit die Eisenbahnen erfunden wurden? Sprechen und denken sie nicht rascher auf dem Bahnhof als früher auf der Posthaltestelle? Es liegt etwas Elektrisierendes in der Atmosphäre des Bahnhofs. Ich staune ob der Wunder, die er wirkte, und manche meiner Nachbarn, von denen ich ein für allemal geweissagt hätte, dass sie nie eine so pünktliche Fahrgelegenheit nach Boston benutzen würden, sind bereit, wenn die Bahnglocke läutet. Etwas eisenbahnmäßig tun ist zur Redensart geworden. Es bleibt doch nicht ohne Eindruck, wenn man so oft und eindringlich von irgendeiner Macht gewarnt wird, ihr aus dem Wege zu gehen. In diesem Fall gibt es keinen Aufenthalt durch die Verlesung des Aufruhrparagraphen, kein Schießen über die Köpfe des Pöbels. Wir haben ein Fatum, eine Atropos geschaffen, die nie von ihrem Wege weicht. Da habt ihr einen Namen für eure Lokomotive. Die Leute wissen, dass zu einer bestimmten Stunde und Minute diese Blitze nach bestimmten Punkten des Kompasses geschleudert werden, und doch stören sie niemand in seinem Geschäft, und die Kinder gehen auf anderem Geleise zur Schule. Wir leben dafür umso stetiger. Wir werden alle zu Söhnen Tells erzogen. Die Luft ist voll unsichtbarer Pfeile. Jeder Pfad, mit Ausnahme des deinigen, ist der des Schicksals. So bleibe denn in deinem eigenen Geleise. Ein zischender Ton veranlasst mich, von meinem Buche aufzublicken, und ich sehe eine hohe Tanne, die weit fort auf einem Hügel des Nordens geschlagen wurde und jetzt über die grünen Berge und den Connecticut-Fluss herübergeflogen kommt. Gleich einem Pfeil jagt sie innerhalb von 10 Minuten durch die Stadt und wieder hinaus, so dass fast kein anderes Auge sie zu sehen bekommt. Dahin geht sie, um Mast zu sein auf stolzem Schiff. Und horch, hier kommt der Viehzug, der die Herden bringt von 1000 Hügeln, Schafhürden, Pferde und Kuhställe in der Luft, Treiber mit ihren Stecken und Hirtenknaben inmitten ihrer Herden. Alles außer den begierigen Matten herüberwirbelnd wie Blätter, die der Septemberwind von den Bergen jagt. Die Luft ist erfüllt vom Blöken der Kälber und Schafe, dem Brüllen der Ochsen, als ob ein ganzes Hirtental vorüberzöge. Wenn der alte Leithammel da vorne mit seiner Glocke rasselt, dann hüpfen wahrlich die Berge wie Widder und die kleinen Hügel wie Lämmer. Hier in der Mitte eine Ladung Treiber, deren Beruf dahin ist. Sie stehen auf gleicher Stufe jetzt wie die Getriebenen, aber noch immer klammern sie sich an ihre überflüssigen Stecken, die Zeichen ihrer Würde. Wo sind aber ihre Hunde? Für sie ist es eine allgemeine Herdenflucht. Sie sind ganz hinausgeworfen und haben die Spur verloren. Ich meine, ich höre sie hinter dem Peterborough-Hügel bellen oder den Westabhang der grünen Berge hinaufkeuchen. Auch ihr Beruf ist dahin. Ihre Treue und ihr Scharfsinn stehen jetzt unter Pari. Sie werden sich in Ungnade gefallen still zu ihren Hundehütten zurückschleichen oder vielleicht wild laufen und sich mit dem Wolf oder dem Fuchs verbünden. So ist euer pastorales Leben hinweggeblasen. Fort! Aber die Glocke läutet und ich muss aus dem Geleise gehen und die Wagen vorüberlassen. Was ist für mich die Eisenbahn? Ich werde niemals sehen, wo sie zu End mag gehen. Sie füllt die Gräben auf dem Plan, baut Dämme, dran die Schwalben nisten, die Brombeeren ihr Leben fristen, der Sand weht über die Halde. Doch ich gehe quer darüber wie über einen Holzpfad im Walde. Ich will mir nicht die Augen beizen und die Ohren vergellen lassen von ihrem Rauch und Dampf und Zischen. Jetzt, wo die Wagen vorüber sind und die ganze ruhelose Welt mit ihnen und die Fische im Teich das Gerumpel nicht mehr hören, jetzt bin ich mehr als allein. Den übrigen langen Nachmittag werden meine Betrachtungen vielleicht nur von dem schwachen Gerassel eines Wagens oder eines Karrens auf der fernen Landstraße unterbrochen. An manchen Sonntagen hörte ich die Glocken von Lincoln, Acton, Bedford oder Concord, wenn der Wind von daher wehte, eine zarte, süße, sozusagen natürliche Melodie, die würdig war, hier in die Einsamkeit gebracht zu werden. Bei genügender Entfernung und Höhe über den Wäldern erhält dieser Ton einen gewissen vibrierenden Klang, als ob die Tannennadeln am Horizont Saiten einer Harfe wären, über die er hinweggleitet. Jeder Ton erzeugt in der größtmöglichen Entfernung vernommen die gleiche Wirkung, ein Mitschwingen der Lyra des Weltalls, gerade wie die davorliegende Atmosphäre einen fernen Bergkamm durch den blauen Hauch, den sie darüber bereitet, unseren Augen anziehend macht. Zu mir drang dann eine Melodie, die von der Luft geboren schien und mit jedem Blatt, mit jeder Nadel im Walde Zwiesprache gepflogen hatte, jener Teil des Klanges, den die Elemente aufgenommen, umgeformt und im Echo von Tal zu Tal getragen hatten. Das Echo ist im gewissen Sinne ein selbstständiger Ton, und hierin liegt sein Reiz und sein Zauber. Es ist nicht nur eine bloße Wiederholung desjenigen im Glockenklang, was der Wiederholung wert war, sondern zum Teil des Waldes Stimme selbst, die gleichen unbedeutenden, aber von einer Waldnymphe gesungenen Worte und Noten. Am Abend klang das ferne Muhen einer Kuh am Horizont über dem Wald so angenehm und melodisch herüber, dass ich es anfänglich für die Stimme gewisser Minnesänger hielt, die mir manchmal ein Ständchen brachten und jetzt wohl über Tal und Hügel wanderten. Bald aber war ich nicht unangenehm enttäuscht, als ich herausstellte, dass es die gewöhnliche, langgezogene Musik einer Kuh war. Ich beabsichtige nicht, ironisch zu sein, sondern dazu tun, dass ich den Gesang jener Jünglinge zu würdigen weiß, wenn ich erwähne, dass er mir mit der Musik der Kuh verwandt erschien und beide sich schließlich in einem Naturlaut auflösten. Regelmäßig um 7:30 Uhr, nachdem der Abendzug vorüber war, sangen die Nachtschwalben eine halbe Stunde lang ihre Vesper auf einem Baumstumpf bei meiner Tür oder auf dem First meines Hauses. Sie pflegten mit der Präzision einer Uhr innerhalb 5 Minuten einer bestimmten, auf den Sonnenuntergang bezüglichen Zeit ihren Gesang anzustimmen. Ich hatte eine seltene Gelegenheit, mit ihren Gepflogenheiten vertraut zu werden. Manchmal hörte ich 4 oder 5 von ihnen in verschiedenen Teilen des Waldes immer um einen Takt hintereinander und so nah bei mir, dass ich nicht nur das Glucksen in der Kehle nach jeder Note hören konnte, sondern auch oft jenen eigentümlich surrenden Ton, wie ihn eine Fliege im Spinnennetz erzeugt, nur verhältnismäßig lauter. Manchmal flog eine im Walde, nur ein paar Fuß von mir entfernt, beständig im Kreise um mich herum, als ob sie mit einem Faden an mich gebunden wäre, wahrscheinlich, wenn ich in die Nähe ihrer Eier gelangt war. Sie sangen manchmal die ganze Nacht hindurch und waren vor und um Tagesanbruch so sangesfroh wie je. Wenn die anderen Vögel schweigen, so stimmt die Toteneule ihren Gesang an, wie die Trauerweiber ihr altes Ululu, weise Mitternachtshexen. Es ist nicht das offene, einfache Tuwit, Tuhu der Dichter, sondern ein ungemein feierliches Kirchhofslied, die gegenseitigen Tröstungen eines durch Selbstmord geendeten Liebespaares, das in einem Hain der Unterwelt sich der Qualen und Wonnen der irdischen Liebe erinnert. Und doch höre ich es gern, wenn ihr Wehklagen, ihre schmerzerfüllten Antworten den Wald durchhallen. Es erinnert an Musik und singende Vögel. Es erscheint mir als die dunkle, die tränenvolle Seite der Musik, Trauerlaute, Seufzer, die gerne gesungen werden möchten, Ahnungen und trübe Vorbedeutungen, Geister von gefallenen Seelen, die einst in Nacht auf Erden wandelten und Taten der Finsternis verübten und jetzt an den Orten, welche Zeugen ihrer Übertretungen waren, die begangenen Sünden unter Weherrufen und Klagegesängen abbüßen. Sie eröffnen mir einen neuen Sinn für die Mannigfaltigkeit und Größe dieser Natur, die unsere gemeinsame Wohnung ist. Oh, 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 wäre ich nie geboren, seufzt die eine an dieser Seite des Teiches und kreist mit der Ruhelosigkeit der Verzweiflung zu einem anderen Aste der grauen Eichen und »Wär ich nie geboren«, echot eine andere voll bebender Ergriffenheit von jenseits. Und »geboren« klingt es leise aus dem fernen Lincolnwald herüber. Auch eine Schreieule brachte mir ihr Ständchen. In der Nähe klang es wie der melancholischste Ton in der Natur, als ob sie in ihrem Lied das Stöhnen eines Sterbenden verewigen wollte, das Stöhnen eines armen, schwachen Geschöpfes, das die Hoffnung hinter sich gelassen hat und jetzt beim Betreten des dunklen Tales heult wie ein Tier und schluchzt wie ein Mensch. Dieses Schluchzen wird noch ergreifender durch eine gewisse gurgelnde Melodie. Ich verfalle immer auf die Buchstaben GL, wenn ich anfangen will, sie zu beschreiben. Es ist der Ausdruck jenes Gemütszustandes, in welchem jeder gesunde und mutige Gedanke zu gelatineartigem, schimmligem Brei zerfließt. Es erinnert mich an Dämonen, an das Geheul von Idioten und Wahnsinnigen. Aber jetzt antwortet eine andere drüben im Wald, und durch die Entfernung tönt es wirklich melodisch. Hu, 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 hurru. Sie regt in der Tat fast nur angenehme Gedankenverbindungen an, ob sie sich bei Tag oder Nacht, im Sommer oder Winter hören lässt. Ich freue mich darüber, dass es Eulen gibt. Sie sollen das blödsinnige, wahnsinnige Heulen für die Menschen besorgen. Es ist ein Ton, wie er wunderbar aus Sümpfen und dämmerigen Wäldern passt, die kein Tageslicht durchdringt. Er weckt den Gedanken an eine weite, unentwickelte Natur, die vom Menschen noch nicht erforscht ist. Sie stellen das Dämmerdunkel dar, die unbefriedigten Gedanken, denen wir alle unterworfen sind. Den ganzen Tag scheint die Sonne auf das wilde Moor, wo die einsame Sprossenfichte steht, mit Flechten grau behangen. Kleine weiße Sperber kreisen darüber, die Schwarzmeise zwitschert leise zwischen dem Immergrün und Rebhuhn und Kaninchen verstecken sich darunter. Aber jetzt dämmert ein trauriger, dem Orte angemessener Tag herauf und eine andere Gattung von Geschöpfen erwacht, um dem, was die Natur hier denkt und schafft, Ausdruck zu verleihen. Spät am Abend hörte ich das ferne Rollen von Wagen, die über eine Brücke fahren, ein Ton, der nachts weiter gehört wird als wohl irgendein anderer, dann Hundegebell und manchmal wieder das Brüllen einer Kuh fern aus einem Stall herüber. Mittlerweile dröhnt das ganze Ufer von dem Trompeten der Ochsenfrösche, den Geistern hartgesottener alter Weintrinker und Schlemmer, die noch immer ohne Reue in ihrem stygischen See einen Kanon zu singen versuchen. Die Waldnymphe möge mir den Vergleich verzeihen, denn wenn auch fast keine Wasserpflanzen hier wachsen, so sind doch Frösche da. Gerne möchten sie ihre heiteren Bräuche beim festlichen Mahle aufrechterhalten, obgleich ihre Stimmen rau und feierlich tief geworden sind, eine Ironie auf ihre Lustigkeit, der Wein seine Blume verloren hat und nur noch eine Flüssigkeit ist, die ihren Wanst auftreibt und der holde Rausch, der die Erinnerung an die Vergangenheit auslöscht, nie mehr kommt, sondern statt seiner nur Übersättigung und Völle. Der Senior mit dem Kinn auf einem Herzblatt, das seinem schlabberigen Maul als Serviette dient, tut einen tiefen Zug des einst verschmähten Wassers und gibt den Becher weiter mit dem Rufe »Trunk, Trunk«. Und sofort kommt über das Wasser aus einer fernen Bucht die gleiche Losung herüber, wo der Nächste an Alter und Umfang bis zu seinem Strich hinuntertrinkt. Und wenn diese Zeremonie ihre Runde am Ufer gemacht hat, dann ruft der Zeremonienmeister voll Befriedigung »Trunk«. Und jeder wiederholt es der Reihe nach bis hinunter zum aufgeschwollensten, schlotterigsten Dickwanst. Damit nur ja die Regel nicht verletzt wird. Der Becher kreist fort in der Runde, bis die Sonne den Morgennebel zerstreut. Da verschwinden die Schlemmer. Nur der Patriarch ist noch nicht unter dem Wasser, sondern heult von Zeit zu Zeit sein Trunk und wartet vergebens auf Antwort. Ich bin nicht sicher, ob ich je von meiner Lichtung aus einen Hahn krähen hörte und überlegte mir schon, ob es nicht der Mühe wert sei, nur der Musik wegen als Singvogel ein Hähnchen zu halten. Das Krähen dieses einst wilden indischen Fasanes ist gewiss der merkwürdigste Gesang, den ein Vogel hervorbringt, und wenn man die Hühner, ohne sie ans Haus zu binden, bei uns in Freiheit leben ließe, so würde er zum berühmtesten Ton in unseren Wäldern werden, mehr als das helle Geschrei der Gänse und das Heulen der Eulen. Dazwischen denke man sich das Gegacker der Hennen, das die Pausen ausfüllt, wenn das Trompetengeschmetter ihres Herrn verstummt ist. Kein Wunder, dass der Mensch diesen Vogel zu seinen Haustieren gesellte, von den Eiern und Schenkeln gar nicht zu reden. An einem Wintermorgen durch einen Wald zu gehen, in dem diese Tiere hausen, durch ihren heimatlichen Wald, und die jungen wilden Hähne auf den Bäumen krähen zu hören, klar und schrill, dass es meilenweit hintönt über die mitklingende Erde und die schwächeren Laute der anderen Vögel verschlingt, man denke es sich nur. Es könnte Nationen alarmieren. Wer möchte nicht gern früh aufstehen und früher an jedem folgenden Tag seines Lebens, bis er unsagbar gesund, reich und weise würde? Der Gesang dieses fremden Vogels wird von den Dichtern aller Völker neben dem ihrer einheimischen Sänger gefeiert. Jeder Himmelsstrich sagt dem tapferen Gockelhahn zu. Er ist einheimischer als die Einheimischen selbst. Seine Gesundheit ist immer gut, seine Lungen fest, seine Stimmung liegt nie danieder. Selbst der Matrose auf dem Atlantischen und stillen Ozean wird von seiner Stimme geweckt, aber sein durchdringender Ruf erweckte mich nie aus meinem Schlummer. Ich hielt keine Katze, keinen Hund, keine Kuh, kein Schwein und keine Hühner. Man hätte sagen können, es fehle an häuslichen Lauten. Da gibt es kein Butterfass, kein Spinnrad, kein Zischen der Teemaschine, kein Kinderweinen, nichts Anheimelndes. Ein altmodischer Mann wäre verrückt geworden oder vor Langeweile gestorben. Nicht einmal Ratten sind in der Wand. Die wurden ausgehungert oder vielmehr nie hereingelockt. Nichts ist zu hören als Eichhörnchen auf dem Dach und unter dem Fußboden, eine Nachtschwalbe auf dem First, ein Nußhäher, der unter dem Fenster schreit, ein Hase oder Murmeltier unter dem Haus, eine Toten- oder eine Katzeneule dahinter, eine Herde Wildgänse oder ein lachender Taucher auf dem Teich und in der Nacht ein bellender Fuchs. Nicht einmal eine Lerche oder eine Golddrossel, diese sanften Bewohner der Pflanzungen, besuchten je meine Lichtung. Keine jungen, krähenden Hähne, kein Hühnergegacker im Hof, kein Hof, sondern unumzäunte Natur, die sich bis zur Türschwelle ausdehnt, junger Wald, der unter den Fenstern in die Höhe treibt, wilder Sumach und Brombeerranken, die durch den Keller brechen, eigensinnige Pechtannen, die gegen die Schindeln reiben und knarren, um sich Platz zu schaffen, und die ihre Wurzeln tief unter das Haus erstrecken. Statt eines vom Sturmwind losgerissenen Dachfensters oder Ladenflügels, eine hinter dem Haus abgehauene oder mit den Wurzeln herausgerissene Tanne als Brennmaterial. Es führt kein Pfad zum Vorgartentor im tiefen Schnee. Es gibt kein Tor, keinen Vorgarten und keinen Pfad zu der zivilisierten Welt.